Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Politikwissenschaftler und Jurist Albrecht von Lucke, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Oder wie ich auch immer gerne sage, Politikwissenschaft mit Leidenschaft. Albrecht von Lucke, herzlich willkommen im Studio.
Ja, danke, lieber Frenzel. Freut mich sehr.
Wir schauen auf die Themen des Tages. Und ich kann mal wieder unsere kleine Spieluhr aufziehen. Denn wir haben ja heute gleich zwei Geburtstage. 160 Jahre SPD und 74 Jahre Grundgesetz. Albrecht von Lucke, altes Dilemma, wir kennen es alle. Sie sind bei beiden Partys eingeladen, aber können nur zu einer gehen. Zu wem geht's?
Nein, SPD oder Grundgesetz? Sie werden lachen. Ich wüsste gar nicht, was ich da zu feiern hätte, wenn dann wohl das Grundgesetz, die SPD, und da werden wir ja gleich drüber reden, macht ehrlicherweise gesagt für mich einen eher trostlosen Eindruck.
Insofern so schlimm sogar. Okay.
Sehr schlimm, sehr schlimm. Und insofern, das Grundgesetz hat ja sein großes Jubiläum erst im nächsten Jahr. Also ich hätte das heute als einen ganz normalen Tag begangen und bin umso glücklicher, dass ich mit Ihnen heute über diese beiden Daten sprechen kann.
Es gibt ja Menschen, die entscheiden sowas nach Buffet. Das würden wir natürlich niemals tun, sondern rein inhaltlich. Und wir feiern ja hier nicht nur, sondern wir gucken, und Sie merken es schon, wir gucken kritisch darauf. Und das geht natürlich bei beiden Themen heute in dieser Sendung. Albrecht von Lucke, eine Stunde Radio, 30 Minuten Podcast. Bienvenue. Heute vor 160 Jahren war die Geburtsstunde der deutschen Sozialdemokratie. In Leipzig war es am 23. Mai 1863. Da wurde der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein gegründet. Das feiert die SPD seit etwa einer Stunde mit einem Festakt. Alle da, ich würde sagen fast alle da, Scholz natürlich, der Bundeskanzler, die Parteichef Saskia Esken und Lars Klingbeil und. Wir feiern hier damit aber natürlich kritisch mit dem politischen Beobachter und Kommentator Albrecht von Lucke, und ich habe noch einen dabei aus dem Archiv,
ja.
Willi.
Naja. Wir können nicht die perfekte Demokratie schaffen. Wir wollen eine Gesellschaft, die mehr Freiheit bietet und mehr Mitverantwortung fordert.
Das war Willy Brandt in der Regierungserklärung, in der berühmten Regierungserklärung 1969. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Wir haben gedacht, wir spielen hier mal was anderes ein. Und ich habe gedacht, Albrecht von Lucke, wenn Sie schon so kritisch mit der heutigen SPD ins Gericht gehen, fangen wir mal mit Willy an, weil da kommen ja wahrscheinlich nicht nur den Sozialdemokraten irgendwie immer noch mal so fast die Tränen in die Augen, sondern man denkt, ach ja, die gute alte Sozialdemokratie.
Ja, ja, absolut. Und das ist das, was ich bezeichnen würde als einen absoluten Überschuss an geschichtlicher Bedeutung, Größe, vor einer doch ziemlich jämmerlichen Gegenwart. Und es gibt nur einen einzigen Grund, warum die SPD heute etwas zu feiern hat, das ist die Tatsache, dass sie den Kanzler stellt. Das muss man sich bewusst machen. Wenn wir uns das mal angucken, wenn ich ein bisschen mit einer These starten darf, wenn wir uns anschauen, ich mache vielleicht mal eine, die vielleicht interessant ist. Ich glaube, eigentlich haben wir spätestens seit dem Ende von Gerhard Schröder 2005, wo ja noch immerhin eine Koalition mit Rot-Grün am Start war, die eine inhaltliche Thematik hatte. Und wenn man es auch sehr hart formuliert, ich bin kein Befürworter der Agenda 2010 und kein Verteidiger der Hartz-Gesetze, aber immerhin war dahinter ein Projekt, wenn auch verhängnisvoller Art, weil es dann schließlich die Linkspartei und den ganzen Niedergang der SPD gezeitigt hat. Aber seitdem haben wir zweierlei. Wir haben eine Konstanz der Schwäche der SPD, die nur kaschiert wird dadurch, dass Grüne und CDU, CSU so fundamental verloren haben. Eigentlich ist die SPD seit 2009, nach der ungeheuren Wahlschlappe von Frank-Walter Steinmeier, mit 23%. Ein Absturz um 12%. Erstaunlich genug, dass besagter Frank-Walter Steinmeier heute unser Bundespräsident ist. Eine derartige Erfolgsgeschichte aus dem Nichts hat es eigentlich nie gegeben. Also das ist mit der Grund, warum...
Er hatte immerhin noch 3% mehr als Martin Schulz.
Ja, das hat ihm Martin Schulz dann genau. Das hat er dann quasi nochmal getoppt. Aber wir müssen uns bewusst machen, ein jetziger Kanzler Olaf Scholz liegt nur 2% drüber. Mit 25%. Und das eigentliche Problem ist noch viel tiefer liegend. Das große Problem besteht darin, gerade weil sie auch Willy Brandt abstellen. Die SPD hat all das verloren, was man früher mal einen utopischen Überschuss genannt hätte. Also eine Vision von Gesellschaftlichkeit, eine Idee von Koalition. Und dass Olaf Scholz sich hier, manchmal hat man den Eindruck, regelrecht hämisch über, oder jedenfalls mit einem gewissen Gefühl der Genugtuung über den abstürzenden Robert Habeck beugt, ist doch nur Kaschierung einer Tatsache, dass aus dieser SPD keinerlei Funken schlagen. Und noch ein letztes Wort sei gesagt, weil ich Gerhard Schröder fast zu positiv erwähnt habe. Es ist noch viel dramatischer, wenn man sich auch die Geschichte in dieser Negativform nochmal bewusst macht. Wir haben ja auch gerade 90 Jahre Ermächtigungsgesetz gefeiert mit dem ganz großen Spruch, und jeder Sozialdemokrat kann ihn im Schlaf her sagen, von Otto Wels, 90 Jahre ist es her, Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Gerhard Schröder hat spätestens das für die SPD auch möglich gemacht. Das muss man schon in aller Brutalität sagen, dass dieser Mann sich an Putin verkauft hat. Also, ist also auch ein Verdikt. Und ja, Entschuldigung, damit bin ich meiner Philippika am Ende. Sie merken vielleicht der Furor oder jedenfalls die ungeheure Enttäuschung, sage ich mal ganz deutlich, weil das ein nationales Problem ist. Wenn wir keinen Kanzler haben, keine Partei, die eine Vision vorgibt, und übrigens hat die SPD mit so Ökologie und einer Idee von Transformation im ökologischen Sinne eigentlich fast nie etwas am Hut gehabt, und man dann sogar die einzige Partei, die es dann manchmal sicherlich kläglich, nämlich die Grünen, dann einfach nur im Regen stehen lässt und der Kanzler schweigend feixend an der Seite steht und den Habeck ins Verderben rennen lässt, dann ist das eine Lage, die ist fatal für das Land, und deswegen kann ich heute nicht recht die 160 Jahre SPD feiern.
Ja, aber ich glaube, man muss diese 160 Jahre schon nochmal im Blick behalten. Das wäre jetzt meine These an dieser Stelle, die ist zweigeteilt. Die fängt erstmal damit an, und das ist jetzt auch fast schon pathetisch, dass die SPD irgendwie das gute Deutschland verkörpert, historisch betrachtet. Ne? Der Motor der Demokratisierung im Kaiserreich bereits, als führende Partei der Weimarer Republik, die damals diese unglaublichen Reformen, auch Sozialreformen vorangebracht hat. Sie haben es erwähnt, Otto Wels, der Kampf gegen die NSDAP. Wir müssen nicht darüber sprechen, wie die konservativen und liberalen Parteien sich damals verhalten haben. Ja, also sozusagen Gradlinigkeit bis hin zum Kniefall Willy Brandt. Also das Deutschland, um mal so ein Wahlplakat der SPD von damals aufzunehmen, auf das die Deutschen stolz sein können. Das ist Teil 1 der These. Und jetzt kommt Teil 2. Die SPD war auch immer und auch schon weit zurückgehend wahrscheinlich so die Verkörperung des Ambitionslosen in der deutschen Politik. Immer lieber kleine Fortschritte statt großer Wurf. Nicht die Revolution, sondern eben das Reformchen, Management der Realitäten. Niemanden überfordern und damit unterfordern sie gerade im Moment leider auch viele. Vielleicht sind wir an der Stelle dann wieder zusammengekommen, ne?
Ja, man kann es sogar in einem Wort fassen. Die SPD war immer die Sowohl-als-auch-Partei. Mhm. Das hat sie durchaus auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, fast einem Stolz für sich reklamiert. Nur muss man sich bewusst machen, was dieses Sowohl-als-auch bedeutet hat. Schauen wir uns an die
eine Politik jüngsten, der Mitte, könnte
naja,
man sagen.
Naja, das war weit mehr. Das Sowohl-als-auch bedeutete einerseits, und das war die klassische Definition der SPD von Anfang an, eine programmatische Klarheit, eine Programmpartei zu sein, die wirklich auch so etwas hatte wie eine Vision, die eine Idee hatte von gesellschaftlicher Gestaltung. Und das hat spätestens natürlich in den 70er Jahren mit Willy Brandt gar nicht mal nur als Kanzler, sondern spätestens auch als Parteivorsitzenden, der gewissermaßen die Vision hatte, die ein Helmut Schmidt als harter Pragmatiker sich nie erlaubte, wenn er sagte, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Da wussten die Sozialdemokraten immer, da haben wir noch den Willi, der hat die große Idee einer sozialistischen Internationale, einer Weltinnenpolitik, und deswegen ein kleines Schmankerl. Heute schrieb, glaube ich, auch lustigerweise, ich glaube, es war die Faz, ich will mir das nicht zu eigen machen, also als Blüte, die schrieb so schön, dass Kevin Kühnert momentan die große Freude hat, zum 50. all denen zu gratulieren, die aus Gründen von Willy Brandt vor 50 Jahren eingetreten sind. Ich möchte wetten, dass die Promillezahl derer, die wegen Olaf Scholz in die Partei eintreten geht, die wird noch zu zählen sein. Das heißt, und ich will noch ein letztes,
aber gut, das nur mal,
der Ehrhaftigkeit, ne? Nein, das heißt nicht, das heißt andere Zeiten. Wir brauchen ja viel mehr als gestern wahrscheinlich noch eine Vision. Eine Ehrenrettung der anderen Parteien muss man schon machen. Die SPD als immer das Gute, na nun gut. Wenn wir uns die bundesrepublikanische Geschichte angucken, dann muss man leider sagen, dass die SPD langsam erst korrigierend einen hochhonorigen Mann, das sei gesagt, wie Schumacher, die große Gründungsfigur, als Krüppel aus dem Weltkrieg zurückkommt, aber einen straff nationalen Weg gehend. Später erst im Godesberger Programm die SPD dies korrigieren, weil, das muss man schon deutlich sagen, es war Konrad Adenauer mit der CDU-CSU, der die maßgeblichen Schritte Verwestlichung Europa eingeleitet hat. Und dann als letztes sei es gesagt, es waren später nach der Etappe, nämlich Willy Brandt, Helmut Schmidt, waren es die Grünen in den 80er Jahren, die Visionen hatten. Das heißt, wir haben tatsächlich ein ungeheures, visionäres, eine visionäre Lehre der SPD. Und das ist, man kann sie meinetwegen als den sozialen Anker beschreiben. Es reicht aber in dieser Zeit nicht. Und das ist mein großes Bedauern. Und insofern, ja, sollen sie feiern, 160 Jahre. Ich bin mal gespannt, ob das große sozialdemokratische Jahrzehnt, was Olaf Scholz ausgeschrieben hat, nicht schon in 2,5 Jahren ein ganz schnelles Ende hat. Das nehme ich nämlich an, wenn ja, dann nicht mehr an Überschuss kommt.
Wenn man sie hört, dann hört sich das ja alles wie so ein Betriebsunfall der Geschichte
an. Ist es ja auch gewesen.
2021 bei der Bundestagswahl aus Mangel an Alternativen wurde Olaf Scholz Bundeskanzler. Werden wir sehen, ja. Aber um nochmal diese Vergleichspauschale aufzumachen, ich glaube, bei aller Willi-Verehrung, es waren natürlich auch Zeiten, in denen sozialer Fortschritt, Reformpolitik sowieso in der Luft lag. Eine grundsätzliche Liberalisierung, der Fahrstuhleffekt auch im Bildungsbereich für eine ganze Gesellschaft. Wenn Sie in andere Länder schauen, die damals konservativ regiert wurden, wenn Sie nach Frankreich schauen, da haben Sie ganz ähnliche Phänomene unter Giscard gehabt. Ja. Also ein Stück weit war das natürlich auch Zeitgeist, auch die enorme Politisierung der Zeit. Damals sind die Menschen, junge Menschen, scharenhaft in Parteien eingetreten, gerade eher in die links der Mitte. Das sind natürlich heute auch echt andere
Zeiten. Es sind wahnsinnig schwierige Zeiten. Ich gebe Ihnen ja völlig recht. Nur deswegen ist doch gerade das große Dilemma, dass ein Olaf Scholz quasi Fortschritt genauso fast definieren will wie in den 70er Jahren. Mehr Fortschritt wagen war der große die große Überschrift und ist übrigens heute wieder die Überschrift auf all den Plakaten, mit denen die
Fortschritt
SPD...
Fortschritt braucht Gerechtigkeit,
ist das Motto. Gerechtigkeit ist wichtig, keine Frage. Nur was ist eigentlich Fortschritt? Die SPD hat es nie vermocht, eine wirkliche nachhaltige Idee von Fortschritt zu präsentieren.
Und das, was Aber das ist vielleicht die bundesrepublikanische Arbeitsteilung, die sich eben mit dem Aufkommen der Grünen ergeben hat.
Naja, dann darf man die Grünen dann aber nicht im Stich lassen. Das große Problem ist doch gerade, wenn wir erleben, wie ein Habeck natürlich ungeheure Fehler gemacht haben und mit einer Personalie jetzt behaftet, aber auch mit einem fatalen Wärmepumpengesetz, was ihm quasi einen finalen, vielleicht sogar schon, ich will es nicht hoffen, aber einen deftigen Stoß gegeben hat, dann muss doch die SPD die Idee überhaupt nur transportieren. Und ich habe einen schönen Gewährsmann, der genau das alles schon in den Anfang der 70er Jahre formuliert hat. Erhard Eppler hat damals die große Unterscheidung gemacht zwischen dem, was strukturkonservativ ist und was eigentlich immer nur fortläuft, was letztlich nur das gleiche Wachstumsmodell technokratisch. Und Olaf Scholz formuliert und eigentlich daneben gibt es einen Wertkonservatismus, der sich nach den wirklichen Werten fragen muss. Und wenn Olaf Scholz, ich weiß, ich habe es nochmal extra mir vergegenwärtigt, noch im Wahlkampf immer sagte, ich bin ein technologischer Optimist. Ich bin
truly Sozialdemokrat.
Das auch, das sicherlich auch. Und immer gemeinsam. Man kann die Begriffe ja Respekt, man kann die alle. Aber diese Schlichtheit des technokratischen Fortschrittsdenkens, das überhaupt keine Idee von Nachhaltigkeit formuliert, und ich kann noch das schöne Wort vielleicht als letztes anführen in dem Punkt, als er so gefragt wurde, wie ist denn so eine Idee von Kretschmann zu denken, wenn Sie sich vielleicht noch erinnern. Es wurde doch, Kretschmann brachte den Waschlappen und andere hatten die Idee, wir müssen vielleicht individuell an die Sache, wir müssen moralische Ideen formulieren, wir müssen vielleicht eine andere Idee von Nachhaltigkeit haben. Dann wurde Scholz gefragt von der Mutter, haben Sie vielleicht auch irgendwelche Ideen in dieser Art? Nö, war das einfach ein Wort. Das heißt, diese Ignoranz in puncto einer nachhaltigen Idee, das ist dramatisch. Und Sie haben es ja vorhin gesagt, es gab immer beides. Es gab programmatischen Anspruch und es gab pragmatisches Handeln. Aber der programmatische, visionäre Anspruch ist eigentlich in dieser SPD gleich null.
Aber vielleicht ist das auch die Arbeitsteilung beim Kanzler. Ich will Ihnen da nicht widersprechen. Ich glaube, ich schaffe das jetzt auch nicht hier, den Brand aus dem Scholz herauszureden in diesem Gespräch. Aber vielleicht ist das auch die Arbeitsteilung und da ist die SPD ja auch nicht unerfahren, 70er Jahre als ein sehr pragmatischer, fast schon einsilbiger Kanzler Schmidt regierte und gleichzeitig die programmatische Seite vom Parteivorsitz, damals Willy Brandt bedient wurde. Jetzt haben wir Saskia Esken,
wir haben Lars Klingbeil.
Ich weiß, über Saskia Esken wurde viel gelacht. Ich glaube, mittlerweile muss man anerkennen, diese Frau hat offenbar politisch mehr Gewicht und mehr zu bieten, als viele gedacht haben. Lars Klingbeil, ich halte den für einen ganz vielversprechenden Politiker auch einer neuen Generation.
Das ist ein Parteistratege, um es mal ganz einfach zu sagen. Und auch der so geschätzte Kevin Kühnert, lange Zeit der größte Protagonist, hat sich wunderbar in die Parteimaschine dieser SPD eingefügt. Er war übrigens davor auch kein unbedingt visionärer Denker. Es war immer, und es mal ganz klar zu sagen, es gab in der SPD eigentlich über die 16 vergangenen Jahre immer nur ein Ziel. Wir müssen wieder ran. Wir müssen Hartz IV und die Agenda 2010 ungeschehen machen. Das ist bis heute nicht richtig gelungen, aber immerhin. Es ist vieles gelungen. Da ist ja auch vieles korrigiert worden. Das will ich doch alles gar nicht negieren. Aber es gibt eigentlich keinen gesellschaftlichen Anspruch. Und es ist auch kein Zufall. Als letztes, das muss man Olaf Scholz ja als Ehrenrettung lassen. Wenn er versucht, visionär aufzutreten, dann ist es gegenwärtig fast mehr in der Außenpolitik. Er versucht sich mit internationalem Renommee, versucht er eine neue Allianz zu schmieden durch Einbeziehung auch der blockfreien Staaten. Das ist eine gar nicht falsche Idee. Und wenn er aber sowas formuliert wie die Idee eines Klimaclubs, dann sei an dieser Stelle doch ein bisschen spöttisch gesagt, dann würde ich mir doch weit mehr wünschen, er hätte im nationalen Rahmen ein bisschen mehr den Anspruch, der Klimakanzler zu werden, der er mal versprochen hat zu werden.
Darum kümmert sich ja der Willy Brandt der Grünen, Robert Habeck. Wir werden es sehen.
Traurig, ja.
Albrecht von Lucke hier bei uns im Studio heute. Das war das Gespräch über die alte Tante SPD. Wir haben uns ein bisschen mehr Zeit genommen dafür. Das sind ja immerhin 160 Jahre. Sie hören Deutschlandfunk Kultur heute mit Albrecht von Lucke, dem Politikwissenschaftler. Die SPD kann zwar heute feiern, aber eigentlich vor allem die Geschichte, haben wir gerade drüber gesprochen, nicht unbedingt die aktuellen Zeiten, vor allem nicht die aktuellen Umfragezahlen. Da ist die 20 schon die gute Zahl. Wer sich dagegen gerade die Zahlen der AfD anguckt, der kriegt ein anderes Bild. Die AfD bundesweit jetzt je nach Institut bei bis zu 17%. In den 5 mittel- und ostdeutschen Bundesländern liegt sie bei weit über 20%. Stärkste Kraft vor Union und SPD. Warum ist das so? Es gibt eine Antwort des Mainzer Historikers Andreas Rödder, der ja auch hier regelmäßig zu Gast ist. Die lautet so, ich zitiere mal, der Zusammenhang ist ganz offensichtlich. Es gibt internationale sozialwissenschaftliche Forschung, dass die grüne Bewegung aus Klima- und Identitätspolitik die rechtspopulistische Gegenbewegung nährt. Heißt, je ideologischer die Grünen auftreten und ihre Politik durchziehen, desto stärker wird, wie man das sozialpsychologisch nennt, die rechte Reaktanz, die in Deutschland auf das Konto der AfD einzahlt. Das sagt Andreas Rödder, der Historiker, der auch Mitglied der CDU ist. Und ich sage Ihnen das, weil Sie jetzt eine entschiedene Gegenrede hören werden von meinem heutigen Gast, Albrecht von Lucke, oder?
Naja, zumindest fand ich das sehr, sehr bemerkenswert, was Herr Rödder da zum Besten gab. Denn wir müssen uns eines bewusst machen, Herr Rödder ist ja nicht irgendwer. Er ist der Spin, der Geschichtsprofessor in der CDU, der wahrscheinlich der einflussreichste gegenwärtig überhaupt in der Union ist. Der war lange Zeit der Wissenschaftsschattenminister von Frau Klöckner. Danach ist er jetzt quasi im Team von Merz angelandet und mit erheblichem Einfluss. Und vor allem aufgrund der Tatsache, dass er einen eigenen Think Tank gegründet hat, R21 genannt, also das ist das Programm 21 für das 21. Jahrhundert, so muss man es wohl übersetzen, man denkt fast, es könnte Rödder 21 heißen, spöttisch gesagt, es wird einen anderen, ich kenne den Begriff gar nicht so.
Mit dabei ist unter anderem auch Christina Schröder.
Da ist Frau Schröder dabei, da sind sehr viele Leute dabei, sie haben große Kongresse gemacht und diese haben nur eine einzige Überschrift, die lautet, wehret der großen Woken-Gefahr. Und der Witz besteht darin, dass bevor dieser Kongress getätigt wurde, wahrscheinlich kaum jemand im Lande überhaupt wusste, was Wokeness bedeutet. Der Begriff, machen Sie mal eine Umfrage hier draußen, wer weiß, was Woke heißt auf der Straße.
Das ist ein Begriff, der lange... Ich glaube, die haben ihn aber nicht, also so viel Ehre würde ich jetzt sozusagen diesem Think Tank nicht zuschreiben, dass er den Begriff überhaupt erst in Deutschland bekannt gemacht hat.
Naja, aber sie haben ihn ja versucht, und das hat er deutlich gesagt, es geht um einen kulturellen Hegemoniekampf, das ist der Anspruch, man will kulturelle Hegemonie erreichen, indem man im gramschischen Sinne, darauf bezieht er sich, also dem großen marxistischen Theoretiker Antonio Gramsci, man versucht die kulturelle Hegemonie gegen eine Linke, das ist die Idee dahinter, die eigentlich letztlich längst hegemonial ist, mit einer Idee von fast diktatorischem Auswurf. Diese Linke hat das Land im Griff. Das geht so weit, dass bei dem Kongress, dem ersten, den sie veranstaltet haben, Herr Rödder zwar nicht persönlich, aber eine Diskutantin sagte, die Woke-Bewegung ist die größte Gefahr im Lande überhaupt. Kaum widersprochen auf dem Kongress. Das heißt, es wird eine derartig linke Gefahr imaginiert. Ich sage ausdrücklich mit manchem Irrsinn, der auf der Linken tatsächlich getätigt wird. Es gibt zum Teil Gender, Queer und manchmal Ausextreme, die irre sind. Da hat bereits übrigens Barack Obama sehr klug früher gesagt, man muss aufpassen, dass eine Linke nicht zu sehr woke wird, denn dann zeitigt sie Anti-Woke. Das ist wahr. Aber wenn Rödder jetzt den Eindruck erweckt, das wäre quasi nur Reaktanz oder nur die Folge aufgrund grünes Agierens, dann muss man ihm dramatisch den Vorwurf machen, dass er selber mit seiner Hochschreibung und Großschreibung einer fast woken Diktatur im Lande, alles ist besetzt von grünen Strippenziehern, Verschwörungstheoretikern etc., dass er damit letztlich der AfD in ganz großem Maße in die Arme spielt. Und wir haben das Gleiche übrigens schon mal erlebt beim bayerischen Wahlkampf, ganz bemerkenswerterweise vor ein paar Jahren. Da musste die AfD nur Franz Josef Strauß plakatieren gegen den Wahlkampf von damals von Markus Söder und sagen, Franz Josef Strauß würde AfD wählen. Und alle sind quasi zum Original gewandert. Das heißt, dieses fatale Zusammenspiel einer anti-woken Bewegung vom Schlage Rödder dient letztlich in hohem Maße der AfD. Denn eines ist ja wirklich bemerkenswert. Die AfD muss zum Teil wirklich nicht auftreten.
Das ist wahr. Ich habe bei Rödder und bei dieser Aussage gedacht, das ist so ein bisschen wie so die Ansage, die Frauen früher häufiger bekommen haben. Zieh doch bitte keine kurzen Röcke an, damit die Männer nicht so provoziert werden. Aber wenn ich nochmal drüber nachdenke und nicht zu viel böse Absicht unterstelle, kann man natürlich auch Folgendes konstatieren. Polarisierung der Gesellschaft, also dass sich Pole stärker herausbilden, ne? dass sozusagen Gruppen radikaler auftreten in ihren Positionierungen. Ich sage das jetzt erstmal ganz neutral und damit natürlich Gegenpositionen hervorrufen. Das kann sozusagen eine starke rechtspopulistische Bewegung sein, die zuerst da ist, die dann vielleicht linke Gegenbewegung hervorruft oder wie Rödder insinuiert, andersherum. Und es gibt einen anderen, unseren Justizminister, der gerade erst vor kurzer Zeit mit dem Bild der Straßenkämpfe in Berlin der 20er, 30er Jahre auf diese Gefahr hingewiesen hat, also gesagt, wir sind da noch nicht, aber da könnten wir natürlich hinkommen, wenn sich die politischen Lager so radikalisieren.
Ich sehe die Gefahr ja durchaus. Die große Frage ist ja nur, an welcher Stelle man selber Politik macht. Und Herr Rödder ist ein Akteur, er ist keineswegs nur, das ist bemerkenswert, er ist ein agitierender Professor, er ist also jemand, der sich ins politische Getümmel stürzt. Das will ich ihm auch gar nicht vorwerfen. Er ist ja auch daneben noch ein Homopolitikus, ein wirklicher Mann, der am politischen Interesse, das ist ihm nicht per se vorzuwerfen. Auf der anderen Seite ist die Vermischung von wissenschaftlichen freundlicher vermeintlicher Analyse mit gleichzeitigem Aktionismus ein Problem und was viel dramatischer ist. Ich würde die These wagen, dass Herr Röder natürlich Teil dieses Polarisierungsspiels ist. Der ist eben kein neutraler Beobachter, sondern er wird Teil einer rechten Polarisierung. Ich will das jetzt gar nicht, das Rechts als einen weiten Begriff, das will ich jetzt nicht irgendwie nur in Verdacht bringen, dass das gleich AfD ist. Aber es ist zumindest eine Teilnahme an einem politischen Kampf, der dann meinem Eindruck nach, indem er die linke Seite massiv dämonisiert, ich meine, man muss sich das nur auf der Zunge zergehen lassen, angeblich die Woke-Bewegung, so auf dem ersten Kongress unwidersprochen, die gefährlichste Bewegung der Republik. Das ist nicht weit von dem entfernt, was die AfD natürlich genau sagt. Wir müssen diese linke Diktatur, der Meinungsdiktatur bekämpfen. Damit macht man die rechte Polarisierung stark und treibt der rechten Wähler zu.
Es ist natürlich erstmal legitim, wenn man eine konservative Weltsicht hat und die Welt so sortiert, dass man im demokratischen Spektrum solche Tendenzen, Bewegungen eben auch kritisch beleuchtet. Andreas Röder, so wie ich ihn als Gesprächspartner und als Debattenteilnehmer dieses Landes kenne, ist auch kein Scharfmacher im Ton.
Wenn Sie sich angucken, lesen Sie seine Essays. Ich kann ihn beispielsweise noch erinnern, also ich habe sie jetzt nicht nochmal nachgelesen, aber lesen Sie mal seine Essays im Spiegel, da ist das Weltbild sehr, sehr klar. Er sagt, wir sind in einer neuen großen Systemauseinandersetzung. Die Systemauseinandersetzung bringt das mit, da erinnere mich an einen großen Text von George F. Kennan nach dem Kriege geschrieben, Systemauseinandersetzung zwischen Ost und West, gleichsam die, womit er ja recht hat, im Internationalen, eine neue autoritäre Internationale gewissermaßen, Russland, so sage ich jetzt in meinem Jargon, das ist glaube ich nicht seins Autoritären, aber Russland, China, die einen echten Systemkonflikt vom Zaun bringen, aber er sieht das Gleiche im eigenen Land. Er sieht so etwas wie eine Systemanfrage der Totalitären, die er unter Sprachverdikten und dergleichen fasst. Damit meine ich schon, geht er so weit, dass er eigentlich denen, die das schon viel früher das Copyright auf der Sache haben, nämlich die AfD, enorm zuspielt. Und das ist für mein Verständnis das Problem. Ich finde es schon dramatisch. Und das ist leider eine alte konservative Seite, dass man die Gefahr primär auf der Linken verortet und die Rechte quasi als Quantité negligible fast ungeschoren lässt. Also die harte Auseinandersetzung mit der Rechten müsste mindestens so stark sein, denn ich meine, glaube, da sind wir einer Meinung, die Rechte mit ihren Taten bis zum Mord und Totschlag ist gegenwärtig die weit größere Gefahr.
Also wenn wir mit rechtsextrem, natürlich meine ich rechtsradikal, weil ich glaube, das ist auch etwas, was Rechte, wenn sie sich als Konservative empfinden und bezeichnen, im demokratischen Spektrum auch wurmt, dass wir so ganz selbstverständlich von Rechts sprechen.
Das ist richtig, ich finde Rechts gar nicht, Sie haben völlig recht. Ja. Ich meine, Franz Josef Strauß, mal klar zu sagen, war Rechts, er war zum Teil übrigens auch mehr als rechts.
Ich musste darüber nachdenken, über das Wahlplakat, das Sie zitiert haben. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die AfD so gar nicht so sehr Unrecht hat mit dieser Vermutung, dass er heute AfD wählen würde. Aber gut, das können wir nicht mehr erklären.
Ja, das stimmt ja auch. Es ist ja zum Teil sogar richtig. Ich meine, wenn man sich bewusst macht, im letzten Wahlkampf, glaube, dass er mich daran zu erinnern, wollte Herr Söder noch Bäume umarmen. Das heißt also, da hat die AfD eine offene Flanke gehabt. Aber gegenwärtig erleben wir genau das Gegenteil. Herr Söder hat die Idee eines Woken, eines Anti-Wahlkampfs längst als CSU inkorporiert. Die CSU versucht natürlich, und da will ich auch nicht alles in Abrede stellen. Ich sage sogar, die Linke ist manchmal sehr dumm, wenn sie zu woke daherkommt, denn dann wird sie Wähler tatsächlich den Rechten, und damit meine ich nicht nur die Rechtsextremen, zutreiben. Also die Rechte hat durchaus, damit meine ich die Konservativen, muss klar sagen, wobei der konservative Begriff auch manchmal nicht unbedingt nur rechts ist, aber die Konservativen in dem Sinne, wie CDU, CSU und vor allem beispielsweise Söder, tun ja richtig daran, wenn sie durchaus den Irrsinn konterkarieren, aber sie können dabei maßlos überziehen, wenn sie das Bild einer quasi links dominierten oder fast schon diktatorisch beherrschten Republik zeigen. Und da läuft Röder mit seinem R21 Think Tank manchmal genau in diese Richtung.
Albrecht von Lucke sagt das hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen auf die Themen des Tages hier im Deutschlandfunk Kultur mit dem Politikwissenschaftler und Juristen Albrecht von Lucke. Und wir schauen auf die polizeiliche Statistik kindlicher Gewaltopfer, der Zahlen kindlicher Gewaltopfer, heute vorgestellt vom Bundeskriminalamt. Eine Pressekonferenz, die Gudula Geuter für uns verfolgt hat im Hauptstadtstudio, die ich jetzt hier in unserer Runde begrüße mit der Frage, Gudula, was ist denn die Gesamtlage? Wie stellt die sich dar?
Die Gesamtlage stellt sich so schlecht dar wie zuvor, kann man sagen, um es in eine griffige Zahl zu packen. 48 Kinder wurden im vergangenen Jahr im Schnitt jeden einzelnen Tag Opfer sexueller Gewalt, also von sexuellen Handlungen gegen oder ohne ihren Willen. Und das heißt natürlich nicht, dass an einem Tag 48 Kinder in Kontakt gekommen sind mit sexueller Gewalt, sondern das sind die Taten, die jeweils aufgedeckt wurden. Und das heißt, das muss man natürlich summieren. Das potenziert sich dann auf eben eine riesige Vielzahl von Kindern, die Opfer sexueller Gewalt Sicherheit sind. Und dazu muss man dazu sagen, das Bundeskriminalamt, von dem ja die Taten stammen, geht davon aus, dass das Dunkelfeld in diesem Bereich noch viel größer ist als in vielen anderen Bereichen. Das heißt, dass die tatsächlichen Zahlen ein Vielfaches betragen.
Weil es im familiären, im Bekanntschaftsumfeld stattfindet. Wo
ganz vielfach, genau, ja.
Es gibt ja ein großes Thema dabei, oder anders gesagt, es gab ja Gesetzesverschärfungen, gerade im Bereich jugendpornografischer Delikte vor einiger Zeit unter, wenn ich mich recht erinnere, Gudula Geuter, der Justizministerin Christine Lambrecht, wo also sozusagen versucht wurde, auch gerade so der Verbreitung von kinderpornografischem Material Herr zu werden. Wie fällt denn da die Bilanz aus?
Also das, was damals passiert ist, das ist übrigens etwas, was Frau Lambrecht ursprünglich auch nicht wollte. Und Zufall oder nicht, nachdem erst die Union und dann auch die Bild-Zeitung wirklich Kampagne gestartet hatten, hat sie sich dann an die Spitze der Bewegung gestellt. Es ging darum, dass bei der Verbreitung von Kinderpornografie das hochgestuft wird zum Verbrechen. Verbrechen heißt Mindeststrafe ein Jahr Gefängnis, und das heißt vor allem auch, Taten können nicht eingestellt werden. Es gibt keinen in diesem Fall minder schweren Fall mehr. Und die Schwierigkeit dabei ist, insofern ist das ein Sonderfall in dieser Kriminalstatistik, aber ein Sonderfall, der eben auch die Sicherheitsbehörden belastet und die den Umgang mit den schwierigeren Fällen dann verbaut. Nämlich, dass ganz vielfach hier Kinder und Jugendliche, und zwar immer mehr Tatverdächtige sind. 17.549 Tatverdächtige seien im vergangenen Jahr unter 18 Jahren gewesen, sagt die Statistik. Und es waren sich der BKA-Chef Holger Münch und die unabhängige Beauftragte Kerstin Klaus einig, dass viele dieser Kinder und Jugendlichen nicht wissen, was sie da tun. Dass sie eben nochmal weiterleiten, was sie bekommen haben, was sie beschäftigt. Und das ist etwas, was die Landesjustizminister schon geändert sehen wollten in der Justizministerkonferenz. Und dem hat sich erneut jetzt auch Holger Münch und auch Kerstin Klaus angeschlossen.
Albrecht von Lucke, Sie haben das gerade schon so als den ganz spannenden Teil dieser Debatte betrachtet, ne? Also
ja, die Diskrepanz vor allem. Wenn wir uns erinnern, was wir die letzten Wochen diskutiert haben, wir haben ja eine Dramatik von brutalsten Todestötungsfällen von Kindern erlebt. Das war ja auch ein Punkt, wo viele ratlos davor standen und sich fragten, wie kann das sein? Ist es möglich, dass Kinder in diesem Alter, 12, 13, 14 Jahre Altersgenossen umbringen? Wo natürlich dann sofort die Frage kam, muss man das strafverschärfend ahnden? Das war ja auch eine Kampagne fast oder zumindest eine Diskussion, muss man das Strafmündigkeitsalter nicht senken? Hier meine ich, und das macht es so spannend, ist natürlich genau der gegenteilige Fall vorliegend. Man kann, meine ich, in einer völlig, das müssen wir uns schon bewusst machen, wahnsinnig durchsexualisierten Gesellschaft, in der auch Bilder natürlich von Jugendlichen in einem Körperkult oder in einem Vergleich unter Jugendlichen im Zweifel geteilt werden, wo man sich wahnsinnig irgendwelchen fast schon Wettbewerben ja stellt. Denkt man nur, ich will gar nicht ausholen und Deutschland sucht den Superstar oder wie die einschlägigen Sendungen da heißen. Oder
Germany's Top,
das meinte ich, danke Ihnen, ich krieg das gar nicht mehr alles hinter, genau, mit Frau Klum und wie sie alle heißen. So, damit will ich sagen, diese Trennung in einem Bereich, wo, meine ich, Strafbarkeit eigentlich fast verheerend ist, wo es eigentlich nur um Aufklärung gehen kann, in hohem Maße. Ich meine übrigens, wahrscheinlich schon anders als in den Schulen kann es ja gar nicht beginnen, weil das in Elternhäusern im Zweifel gar nicht stattfindet. Das ist, glaube ich, das Nonplusultra, das strafbar zu machen, wo Kinder kaum eine Ahnung davon haben, ist ja fast grotesk und nimmt insofern dann offensichtlich auch Ausmaße an, die gar nicht mehr handhabbar sind. Und da wird es dann natürlich auch vom Staat und von der Repression her dramatisch. Wenn ein Staat seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, auch der Strafbarkeit nicht nachkommt, dann läuft natürlich ein solches Gesetz völlig ins Leere.
Ja, Gudula Geuter, was gibt es da denn Antworten? Weil was Albrecht von Lucke beschreibt, ist ja letztendlich eine größere Aufgabe als eine rein, sagen wir, strafrechtliche Aufgabe.
Ja, das ist auch eben ein Grund, warum die unabhängige Beauftragte Kerstin Klaus eben sich auch sehr dafür ausgesprochen hat, das wieder runterzustufen vom Verbrechen auf ein Vergehen, weil sie eben gesagt hat, das, was hier eigentlich passieren muss, das ist Medienerziehung, das sind pädagogische Konzepte, aber natürlich soll das Ganze das nicht kleinreden, was da passiert. Und das, was da passiert, ist eben auch, dass in ganz doll steigendem Maß Kinder und Jugendliche diesen Bildern ausgesetzt ist. Das hat eben Frau Klaus auch nochmal gesagt. Das ist ein Maß an Sexualisierung und Brutalisierung auch in diesen Bildern, die da kursieren, die sich viele Erwachsene einfach nicht mehr vorstellen können. Und die Frage ist dann natürlich auch, was da dann passiert mit Kindern. Und die andere Frage ist eben auch, wie man da damit umgeht. Sie hat sich sehr für die anstehende EU-Gesetzgebung ausgesprochen, die bei uns eben, wie sie beklagt hat, vor allem unter dem Gesichtspunkt Chatkontrolle diskutiert wird, wo sie aber eben meinte, das sind ja viel mehr Regelungen, um die es da geht. Da geht es eben auch um den Zugang zu Plattformen für Kinder und Jugendliche zum Beispiel. Also das ist ein weites Feld, was allein durch das Strafrecht eben ganz schwer oder nicht, würde ich einfach mal sagen, in den Griff zu kriegen ist und was aber trotzdem natürlich ein riesiges Problem darstellt.
Müsste man da nicht auch vielmehr die Ursachenverfolgung gleich am Anfang setzen? Also die Frage lässt sich sowohl der Produktion dieser Bilder, wenn es zum Beispiel auch pornografische Sachen sind, brutalster Art, was ja offensichtlich Jugendliche wirklich sehr zunehmend früh konsumieren, oder auch dann die gewerbliche Verbreitung. Das geht ja auch im Netz dann quasi, wird das ja in die Wege geleitet. Also die letzte Stelle, gewissermaßen die Weitergabe unter den Kindern, ist sicherlich vielleicht das Einfachste, aber eben nicht das Wirkmächtigste, um dem einen Riegel vorzuschieben.
Ja, zwei Punkte. Das eine ist, dass die Weitergabe als solche ja eben insgesamt mehr kriminalisiert worden ist in den vergangenen Jahren und nicht nur an dieser Stelle. Mhm. Und das wird eben begründet damit, dass jeder, der das weitergibt, der sozusagen das Business weiter am Laufen hält, damit natürlich auch die Produktion wieder anreizt. Und die andere Frage, der zweite Punkt ist eben die Frage, was tut man gegen die Produktion und den Missbrauch, der dabei ja massenhaft stattfindet. Und da weiß ich nicht, ob man den Vorwurf erheben kann, da würde zu wenig getan. Da gibt es die unterschiedlichsten Versuche. Da ist auch tatsächlich das Bundeskriminalamt deutlich aufgestockt worden mit einer Zentralstellenfunktion. Da agieren die Länder sehr unterschiedlich. Das zeigt sich dann auch in den ganz unterschiedlichen Zahlen. Wer besser arbeitet, steht schlechter da, weil die Zahlen höher sind, weil der Erfolg höher ist, das Dunkelfeld besser aufgeklärt ist. Holger Münch hat wie so oft auch hier wieder nach der Vorratsdatenspeicherung für IP-Adressen gerufen. Das wäre auch eben so ein Versuch, an die Herstellung heranzukommen, der aber bekanntlich umstritten ist, auch in der Wirksamkeit umstritten ist. Aber er hat sehr dafür geworben heute.
Also, Gudula Geuter, vielen Dank für diesen Überblick. Die Gewalt gegen Kinder bleibt auf einem stabil hohen Niveau, um es so zu sagen, und drehen sich viele Fragen darum, wie geht man damit um, wenn Kinder untereinander eben solche Inhalte, sexualisierte Gewalt dergleichen verbreiten. Vielen Dank für diese Übersicht, vielen Dank Albrecht von Lucke für Ihre Einschätzung zu dem Thema. Ich habe eine Situation gestern gehabt, die mir in diesem Zusammenhang einfällt und die ich Ihnen gerne noch erzählen wollte, weil sie mir auf einmal so deutlich gemacht hat, wie nah das sein kann. Ich kam am späten Abend gestern nach Hause geradelt, kam vorbei an einer Einrichtung hier in Berlin, die eben genau dafür da ist, wo man also 24 Stunden am Tag Kinder hingebracht werden, die Gewalt ausgesetzt werden. Und ich sah eben gerade sozusagen ein Polizeiauto davor parken, wie gesagt, spät abends, und habe gedacht, das ist genau dieses Drama, dieses Elend, dass sowas passiert. Mhm. Und im nächsten Moment dachte ich aber immerhin ist das ein Kind, das aus dieser Situation rausgeholt wurde. Mhm. Ja. Mhm. Aber insofern, es ist meistens leider ja Gottes näher, dieses Thema, als wir uns alle eingestehen wollen. Geburtstag Nummer 2, Albrecht von Lucke, das Grundgesetz. 74 Jahre heute. Das gilt es zu feiern. Sie haben ja schon zu Recht gesagt, na, der große Geburtstag ist natürlich nächstes Jahr, 75 Jahre. Es wird gefeiert, aber es wird auch viel gefordert, was alles noch rein müsste in dieses Grundgesetz. Heute zum Beispiel vor dem Reichstagsgebäude gab es eine Aktion in Berlin, eine große Regenbogenflagge, die da ausgebreitet wurde. Die Aktion der Initiative Grundgesetz für alle, für die Rechte und den verfassungsmäßigen Schutz der Rechte queerer Menschen. Das wäre ein Beispiel, gibt andere Ziele, Umwelt als Staatsziel, Kinderrechte und. Hätten Sie auch noch einen Wunsch oder mögen Sie lieber das schlanke GG?
Nein, ich habe gar keinen Wunsch, auch wenn ich noch eins hinzufügen könnte. Das hatte auch seinen Witz. Heribert Prantl forderte ein Recht auf analoges Leben, was nicht falsch ist, denn es ist zunehmend für alte Menschen schwierig, überhaupt dem digitalen Fortschrittsdenken zu folgen. Also
Das war übrigens der letzte Kampf des Hans-Christian Ströbele, ganz offenbar.
Ah, interessant, ja. Und das ist alles richtig. Nur, ich bin überhaupt kein, jetzt mal in dieser Würdigung oder in der Frage, was bedeutet das Grundgesetz, bin ich weit davon entfernt, immer nur in der Frage neuer Rechte das eigentliche Anliegen zu sehen. Also Also, dass man sich sowieso über das große Glück unseres Grundgesetzes verständigen kann, ist selbstverständlich. Frank-Walter Steinmeier wird heute wieder getragene Worte dafür finden, nachdem er 1848 wegmoderiert hat und 1933. Also, es ist wieder die große Seligkeit, dass wir mit diesem Grundgesetz ein ganz großes Glück gehabt haben.
Wir sind doch mal ganz Verfassungspatrioten.
Alle, absolut. Ja. Ich will mich da sofort anheischig machen. Aber ich will es mal ganz anders formulieren. Ich finde es viel spannender, sich zu fragen, was bedeutet dieses Grundgesetz eigentlich? Was stecken eigentlich für Aufträge dahinter? Was sind es auch für Pflichten, die aus diesem Grundgesetz sprechen? Ich will nur einen Satz nehmen und der ist der zentrale. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Mhm. Diesen Satz sich auf der Zunge zergehen lassen bedeutet eben nicht, die Würde der Deutschen ist unantastbar, das ist die Würde des Menschen. Das ist damit ein Anspruch formuliert, der heute unter Fragezeiten der Globalisierung, der ökologischen Dramatik bedeutet, dass wir viel radikaler die Frage aufwerfen müssen, sind wir berechtigt, mit unseren Emissionen große Teile der Menschheit auch mit zu gefährden. Also der Anspruch.
Oder sind wir berechtigt, die Menschen mit Hilfe von Frontex und anderen Agenturen an den Grenzen abzuweisen?
Also das geht weiter. Wir müssen die Frage nach Asylrecht natürlich hart formulieren. Ich bin aber trotzdem weit entfernt davon, auch nur zu Rigorismus zu kommen. Aber muss ich ehrlich machen, vielleicht sind wir als Europäer heute gar nicht mehr in der Lage, diesen Anspruch eines Rechts auf Asyl so hoch zu halten.
Ich wollte gerade sagen, diesen Satz, also wenn das Grundgesetz heute erarbeitet würde, da würden sich wahrscheinlich die Männer und Frauen, die da zusammensitzen, sehr scheuen vor einem solchen Satz, so weil sie wissen, wir haben nicht die alte grenzgesicherte Welt, wo klar war, wir reden über ein paar Menschen, die vielleicht politisches Asyl suchen, sondern wir reden über große Migrationsbewegungen. Auch ausgelöst, Sie haben es ja gesagt, durch unter anderem den Klimawandel.
Und das ist der Punkt, ich würde mir eigentlich viel mehr wünschen, wir würden uns mal ein Stück weit ehrlich machen. Und die Selbstbeweihräucherung, wie glücklich wir sein können, wäre, dass wir dieses Grundgesetz, das übrigens ja schon lange kein Provisorium mehr ist, zum Glück, was es mal war, wir hatten die letzte große, eben nicht mehr ist, aber wir hatten die letzte große Debatte 1989, 90. Da hatte es eine große Berechtigung und es wäre natürlich auch eine Chance gewesen, mit dem Zusammenwachsen der DDR nochmal grundsätzlich neu zu definieren, was muss vielleicht noch rein. Wir haben es so behalten, es ist auch kein Schaden, aber man muss sich ehrlich machen. Wir müssen uns fragen, welchen Ansprüchen werden wir eigentlich wirklich gerecht? Und da sagen Sie völlig zu Recht, ich sag mal auch da den Schwenk machen, man würde sich natürlich diese Menschen von 1949 wünschen. Das sind natürlich Menschen gewesen, die gestählt waren durch zwei Kriege, durch Zeiten, die also durch eine Hälfte des Jahrhunderts gegangen sind, die so dramatisch war und damit natürlich eine Lebenserfahrung auch inkorporiert hatten, die Leute auf eine Höhe brachte. Deswegen bin ich auch immer nicht so schnell dabei zu sagen, wir schmeißen gleich noch ein paar Grundrechte rein. Also um es ganz konkret zu sagen, wir haben einen Gleichheitsgrundsatz. Wir haben für alle Lebensformen durchaus viele grundsätzliche Gedanken, die nicht immer es erforderlich machen, jede Lebensform noch separat zu besprechen und im Grundgesetz zu schützen. Aber diese Grundfrage, die finde ich ist dramatisch. Werden wir eigentlich wirklich dem Anspruch unseres Grundgesetzes noch gerecht? Können wir es vielleicht auch gar nicht mehr? Das fände ich spannend.
Wir haben ja ein strenges Gremium in Karlsruhe, das uns das regelmäßig vorhält, diese Frage und diesen Spiegel. Ne?
Natürlich.
Zuletzt gesehen bei dem Klimaschutzgesetz,
absolut,
wo Sie gesagt, im Grundgesetz steht Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen.
Genau.
Haltet ihr nicht ein.
Genau, und da wird es einfach ziemlich hart. Also es ist kein Tag eben nur zur Feier. Es ist eigentlich ein Tag, der uns ein bisschen beschämt, der uns fragen lässt, was wächst aus dieser Anforderungsgrundsatz für die Politik konkret? Und da kommen wir fast eben zum Eingangsdiskussion zurück. 160 Jahre Sozialdemokratie. Ja, es ist natürlich sozial und gerecht nur etwas, was wir heute leider in dem Maße einer Globalisierung, wie sagte so groß Ulrich Beck, Smog ist demokratisch, Smog kennt keine Grenzen. In dem Augenblick, wo die Welt gleichsam von allem erreicht wird, was wir hier anrichten, sind wir gezwungen, diese Fragen auch global zu diskutieren. Und ich glaube, da wirft das Grundgesetz ganz andere Fragen auf.
Albrecht von Lucke ist mein Gast. War mein Gast, muss ich an dieser Stelle sagen. Wir hätten noch so viel besprechen können. Wir haben ja auch einiges besprochen, während die Musik lief. Haben schon mal geklärt, wer die nächste Bundestagswahl gewinnt oder gewinnen könnte. Es gibt ja Situationen, da können Sie das auch miterleben, was wir so besprechen, während die Musik läuft. Albrecht von Lucke weiß, wovon ich spreche, denn er war mal unser Stargast auf der Bühne im Humboldt-Forum gleich zu Beginn des Jahres. Und Sie wissen noch, Sie sind ja damals netterweise eingesprungen.
Ja, für Herrn Yürzel, das war mir eine Freude. Ich glaube, Sie wollen ankündigen, dass er jetzt endlich kommt.
Genau, Dennis Yücel, der uns kurzfristig, weil er damals in die Ukraine gereist ist, absagen musste und Albrecht von Lucke das nicht nur ersetzt hat, sondern auch noch wunderbar, bestens und grandios bespielt hat. Dieser Dennis Yücel kommt Donnerstag, übermorgen, jetzt musste ich rechnen, ins Humboldt-Forum und wird mit uns dort eine Stunde Radio verbringen und mit Ihnen, wenn Sie mögen, deutschlandfunkkultur.de/Humboldt-Forum, da finden Sie alle Informationen. Das sei gesagt und an dieser Stelle sei vor allem etwas gesagt, lieber Albrecht von Lucke, es ist immer eine große Freude, schön, dass Sie da waren.
Mir war es auch das Gleiche, Herr Frenzel, wie immer und ich darf am Schluss auch sagen, Sie dürfen mich auch gerne regulär ins Humboldt-Forum einladen. Ich komme dann auch wieder und dann bin ich dann der Angekündigte und freue mich noch umso mehr, aber es war ja auch hier eine große große Freude. Es war toll mit Ihnen. Danke Ihnen.
Sie merkt schon, die Gäste laden sich ja mittlerweile selbst ein.
Ja, weil es so schön bei Ihnen ist. Sie sehen das. Ganz großartig. Danke.